Die Mimose ist in der Umgangssprache das Rühr-mich-nicht-an-Pflänzchen. Bei Berührungen klappt sie einfach ihre Blätter zusammen und zieht sich zurück. Und so manchmal hört ein Kind von den Eltern diesen Satz, sei keine Mimose, stell dich nicht so an, sei nicht so ein Sensibelchen.
Anders nicht als Naksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Meine Oma hatte sie drauf, diese Lebensweisheiten. Jedes Mal, wenn ich ihre Unterstützung brauchte, kamen sie aus ihr herausgesprudelt. Zum Beispiel, alles was mit F anfängt, verbockt man nicht. Füller, Fahrzeuge und Freunde. Oder, bis du heiratst, ist alles wieder gut. Doch dieser Spruch toppt alles. Anders nicht als Naksch. Immer, wenn ich Sorgen hatte, etwas nicht zu schaffen. Wenn ich den Kopf in den Sand stecken wollte. Oder wenn ich das Gefühl hatte, es geht nicht weiter. Und ich fragte sie, kann ich das denn schaffen? Meinte sie immer, anders nicht als Naksch. Also na klar, warum denn nicht? Schieß einfach los. Und genau dieses anders nicht als Naksch, das möchte ich mit euch teilen. Dieses, es geht immer weiter. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Das ist mein neues Motto. Denn auch bei mir ändert sich was. Also ändern sich auch meine Mutmachgeschichten. Bleib dran. Und wenn du noch mehr mit mir reden möchtest und vielleicht dich austauschen möchtest, dann melde dich unter rino-story.de zu einem kostenlosen Gespräch an. Ich freue mich auf dich. Und nun, anders nicht als Naksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen.
Kennst du das auch? Mir geht es manchmal so. Ich schaue einen Menschen an und frage ihn, sag mal, hast du Kopfschmerzen? Und er guckt dann ganz komisch und sagt, wieso? Siehst du das? Oder man kommt in einen Raum voller Menschen und hat irgendwie das Gefühl, dass es grummelt. Man weiß nicht genau, warum man dieses Gefühl hat. Aber irgendwann wird man bestätigt, nämlich dann, wenn der Streit ausbricht. Und immer öfter ertappst du dich dabei, dass du über den tiefgründigen, dahinterliegenden Inhalt eines kleinen Satzes nachdenkst. Wenn du das alles kennst, dann bist du wahrscheinlich hochsensibel. Und heute darf ich zwei wunderbare Gäste am Mikrofon begrüßen, die dazu eine ganze Menge erzählen können. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Christina und André Steinhauer. Einen wunderschönen guten Abend.
Hallo.
Hallo, auch von meiner Seite.
Ich habe heute zwei Menschen am Mikrofon. Sie sitzen mir gegenüber bei der Zoom-Konferenz und das macht sich auch sehr gut. Dadurch sehen wir auch die Gesichter besser. Und Christina hat so ein wunderschönes Lächeln. Der André schmunzelt auch so in sich rein. Ich bin sehr gespannt, was heute unser Gespräch ergibt. Denn ich habe manchmal das Gefühl, dass ich in bestimmten Dingen sensibel bin. Aber ich glaube, das, was ihr habt, das ist noch eine ganze Menge mehr. Ich steige einfach mal ein. Ihr seid Geschwister. Ihr seid nicht verheiratet, auch wenn man das jetzt vermuten könnte. Ihr seid Geschwister und ihr habt bereits eine sehr bewegte Vergangenheit hinter euch. Gleichzeitig seid ihr hochsensibel und diese beiden Aspekte haben euer Leben stark geprägt. Nehmt mich und meine Zuhörer erstmal mit auf diese Lebensreise.
Also der Übergang war sehr schön. Vielen Dank, Ria, für die Einladung, dass wir bei deinem Podcast hier sprechen dürfen. Also unsere Reise ist wirklich sehr lang und mit einigen Abenteuern, denn wir haben schon viele Länder bereist, bevor wir in Deutschland angekommen sind. Und das hat uns auch geprägt, zum Teil. Und die Hochsensibilität haben wir ja seit unserer Geburt. Wir haben es vererbt bekommen, was ja 20% aller Menschen vererbt bekommen. Sei es von den Eltern oder Großeltern. Und wir haben es von unseren Eltern. Und dennoch unterscheiden wir uns. Und da freue ich mich, dass wir das hier in deinem Podcast teilen dürfen, dass es auch sehr, sehr große Unterschiede gibt bei den Hochsensiblen.
André, vielleicht kannst du ein bisschen was über euren Werdegang erzählen, über die Länder, die ihr alle bereist habt und vielleicht auch warum, wenn du das möchtest.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich damals, sage ich mal, vor vielen Jahren mit der Anforschung mal auseinandergesetzt, weil wir kommen quasi aus der ehemaligen Sowjetunion und mich hat das schon immer interessiert und gereizt, woher unser Ursprung ist. Und dann ging ich oder kam ich so weit zurück bis zum 17., 18. Jahrhundert, wo dann viele Deutsche, unter anderem wir, quasi nach Russland zogen, um eine neue Heimat, sage ich mal, dort aufzubauen. Und irgendwann, nach einigen Jahrhunderten, kamen wir dann quasi dann auf die Welt. Bei mir war das dann Kasachstan, genauso wie bei meiner Schwester. Und dann zogen wir von Kasachstan nach Usbekistan. Mein Vater ist zum Beispiel in Kirgisien geboren. Und irgendwie führte das alles so zusammen. Meine Mutter ist in Usbekistan geboren. Und nach Zerfall der Sowjetunion 92 sind wir dann nach Deutschland quasi zurückgekehrt. Aber natürlich wurden wir asiatisch geprägt. Und es war natürlich nicht einfach, Fuß in Deutschland, sage ich mal, zu fassen, auch besonders für uns Kinder, weil wir gehörten dann quasi dann zu der Generation, die dann in Usbekistan schon kein Deutsch mehr gelernt haben. Das heißt, der Vater war der Einzige, der dann noch Deutsch konnte, aber die Sprache wurde dann nicht mehr weitergegeben. Und ich konnte zum Beispiel damals nicht eingeschult werden, weil ich kein Deutsch konnte. Das heißt, ich musste erstmal die Förderschule besuchen. Da war ich schon gefühlt 7 oder 8 Jahre alt, kam ich in die erste Klasse. Und abgesehen von der Weltreise hatte ich immer schon so das Gefühl, dass ich anders bin. Und ich gehörte zu der Gruppe, die gerne einfach beobachtet hat. Mich hat immer interessiert, wie die Welt funktioniert. Gehörte zu den Schülern, die gerne mal so aus dem Fenster geschaut haben. Das haben dann immer meine Eltern von den Lehrern zu hören bekommen. Der andere konzentriert sich nicht so gerne in der Schule. Der sitzt immer gerne am Fenster und schaut raus. Mich hat dann immer interessiert, wer den Vögeln zum Beispiel das Bauen von Nestern beigebracht hat. Woher haben sie die Techniken? Das waren immer so meine Fragen, die mich interessiert haben. Nicht unbedingt jetzt Mathe oder andere Fächer, sondern warum reagiert der Lehrer so, wie er reagiert? Warum reagieren Mitschüler in der Pause so miteinander, zueinander? Und die Gestik, Mimik, die Körpersprache, Menschen zu verstehen, das hat mich quasi immer so fasziniert.
André, das klingt schon mal so richtig faszinierend. Ich habe auch so ähnliche Schüler kennengelernt. Und du hast nicht nach Freundschaften gesucht, habe ich das Gefühl, sondern eher nach Antworten.
Korrekt, ja.
Aber Christina, bevor ich dich frage, wie sich das bei dir entwickelt hat, möchte ich noch mal auf den Begriff selbst eingehen. Der Begriff Hochsensibilität wird im Deutschen sehr viel benutzt und im englischsprachigen Raum heißt das Hochsensitivität. Ja, wie hast du erkannt, dass du hochsensibel bist oder hochsensitiv?
Also bei mir war das ja so, dass ich bin ja zur Schule noch in der Sowjetunion gegangen, die erste Klasse. Und bei mir war Mathe sehr im Vordergrund. Also was das angeht, ich habe ein ganz schnelles Denken. Ich kann sehr schnell Sachen analysieren, verstehen, gerade was zum Beispiel mit Mathematik oder Grammatik. Also ich weiß noch, als wir nach Deutschland gekommen sind, da war, wenn in Deutsch hieß, wir machen morgen Grammatik, das war für mich richtig schönes Gefühl. Wenn es hieß, wir schreiben Aufsatz, war jetzt nicht so, aber Mathematik und Grammatik, das waren für mich immer
Highlights.
die Highlights dann während der Schulzeit. Ich war ganz anders als mein Bruder. Ich war immer da, wo Action ist. Also ich gehöre immer zu denjenigen, die eher mittendrin sind, statt nur dabei. Doch ich merkte dann immer schnell, wieso bin ich so ausgelaugt? Es interessiert mich ja und ich habe gerne Kontakt und ich bin sehr gerne unter Menschen. Doch wenn ich zu Hause war, ich habe 1, 2 Stunden einfach nur Ruhe gebraucht. Ich habe nie verstanden, warum meine Schulfreundin, wenn ich dann zu denen nach Hause gegangen bin, dass sie dann sofort sich an Hausaufgaben gesetzt hatten. Ich konnte das nicht. Ich brauchte so 1, 2 Stunden, bis ich das sozusagen alles verarbeitet habe, was ich in der Schule wahrgenommen habe und mich dann wieder auf Hausaufgaben fokussieren konnte. Jetzt natürlich rückblickend verstehe ich warum, weil ich ja alles aufgenommen habe. Die Emotionen vom Lehrer, von den Schülern und meine eigene noch. Und dann ist es natürlich klar, dass ich dann, wenn ich nach Hause kam, müde war. Und das habe ich dann einfach so hingenommen. Für mich gab es da keine Erklärung. Ich war einfach so, wie ich war. Und das war für mich vollkommen in Ordnung. Und wie das Leben so ist, kamen einige Ereignisse in mein Leben und ich fing an, mich selber zu suchen. Wer bin ich und warum bin ich so? Weil ich immer wieder gehört habe, sei nicht so sensibel, sei doch mal normal. Also all diese typischen Sätze, die Hochsensible dann immer hören, was mich dann irgendwann verletzt hat, weil ich wirklich gedacht habe, wieso bin ich so? Wie kann ich denn anders sein? Und dann habe ich viele Seminare besucht und da hieß es immer wieder, du bist hochsensibel. Ria, wie habe ich reagiert? Nein. Ich bin eine starke Frau. Ich wollte damit gar nichts zu tun haben, wirklich gar nichts. Ich habe das so abgelehnt. Und dann habe ich gedacht, komm, das sagen dir 4, 5 Menschen, die du gerade kennengelernt hast und einfach über deine Empathie gesprochen hast und alles, was du wahrnehmen kannst. Mhm. Und bei Googlen bin ich auf Bücher gestoßen, auf Videos, wo ich mich und bei einigen Videos meinen Bruder erkannt habe. Und dann habe ich dann eben die Videos weitergeleitet und habe gesagt, hier, schau mal. Vielleicht erkennst du dich ja wieder. Ich habe dich da wieder erkannt. Und so sind wir überhaupt auf das Thema Hochsensibilität gekommen.
Zum Begriff Hochsensibilität, also abgekürzt HSP, habe ich mir sagen lassen, er wurde von Elaine Aron geprägt als Persönlichkeitsmerkmal und nicht als Krankheit. Und er wird auch ganz stark abgetrennt von diesem, was man so manchmal auch vielleicht vergleichen könnte, Asperger-Syndrom. Es beschreibt eigentlich eine überdurchschnittlich hohe Sensibilität im Zusammenhang mit Geräuschen, Gerüchen, Emotionen. Sie werden intensiver wahrgenommen und tiefer verarbeitet. Und deshalb kommt es wahrscheinlich auch zu diesen starken Ermüdungserscheinungen, weil man eben so viel in sich aufnimmt und verarbeiten muss, weil man ja auch darauf reagiert, im Gegensatz zu den ADHSlern oder zu den Autisten. Die können nämlich nicht adäquat emotional agieren, aber hochsensible Menschen greifen dann ins Geschehen ein und organisieren auch in der Gruppe die Arbeiten miteinander. Und das zieht so wahnsinnig Energie. Ich kenne das zum Teil auch. Es gibt Gruppen, da kann man ganz locker flockig arbeiten und dann gibt es Gruppen, da habe ich am Ende das Gefühl, die haben mich ausgesaugt. Da ist alles weg und ich muss erstmal Luft holen. Wie ist das eigentlich bei euch? Seht ihr diese Hochsensibilität als Geschenk oder als Bürde an?
Ich würde mal sagen, sowohl als auch. Beides. Ich kann jetzt nicht sagen, was mehr oder weniger ist. Ich denke, wenn man gelernt hat, damit umzugehen, wird man das, sage ich mal, mehr als eine Gabe betrachten. Für die Suchenden, die es vielleicht bis heute nicht wissen, dass sie hochsensibel sind, würde ich sagen, dass das dann vielleicht für die meisten dann erstmal eine Bürde ist, erstmal sich selber zu finden, warum ich auf gewisse Reize reagiere, warum bin ich so ausgelaugt und erschöpft, warum verfalle ich in Burnout und etc. Und warum verstehen mich die anderen nicht und ich verstehe sie blendend? Am Anfang ging es uns ähnlich, weil wir nicht wussten, warum wir so sind, wie wir sind. Das heißt, wir haben sehr viel persönlich genommen. Und heute klappt das uns eigentlich wunderbar, dass wir uns vor vielen Sachen abgrenzen können. Ich würde sagen, bei uns ist das jetzt mehr eine Gabe als eine Bürde. Und die Bürde, die wird immer da sein. Man hat immer einen gewissen Kampf, aber man weiß, wie man halt damit umgeht.
Gibt es eine Geschichte oder Anekdote, die das deutlich macht?
Also ich sage zum Beispiel immer, hochsensible Menschen sind sehr charismatisch und sie strahlen das aus. Und die anderen, die das weniger sind oder gar nicht sind, sehen das und spüren das, dass ich dir zum Beispiel meine Lebensgeschichte erzählen kann, meine Schmerzen erzählen kann, meine Probleme, Sorge. Und als hochsensible Person findet man das natürlich dann immer spannend. Man hört dann sich die Geschichten an und dann verliert man sich in die Geschichten und schlüpft quasi so, wie soll ich dir sagen, so in den Körper des anderen und fühlt quasi den Schmerz, die Sorgen, die Probleme und hat das Gefühl, als wären das die eigenen Probleme. Man hat dann selber Schmerzen, das geht dann Tage und Wochen. Und das ist ja nicht nur eine Person, die dann alles ablädt, sondern du bist quasi der Lebensberater und alle wenden sich an dich und laden dann alles ab. So geht es quasi auch vielen Hochsensiblen, die damit zu kämpfen haben, dieses Negative wieder loszubekommen. Und das führt zu Erschöpfung, Ermüdung, Überreizung und ja.
Das stelle ich mir sehr, sehr kompliziert vor, weil ich als Lehrerin habe natürlich auch immer wieder interessante, traurige, problematische Geschichten von Kindern gehört und habe auch immer eine Weile gebraucht, um das zu verarbeiten und habe dann irgendwann versucht zu lernen, mich davon auch abzugrenzen und das nicht mit nach Hause zu nehmen. Aber das, was du beschreibst, das ist ja noch viel, viel mehr. Man denkt ja nicht nur darüber nach, sondern man fühlt offensichtlich die Probleme nochmal mit. Und dieses Hineinschlüpfen in den anderen, das bedeutet ja eigentlich, dass der andere die Schwierigkeiten bei dir ablehnt. Ihm geht es wahrscheinlich dadurch besser. Und du hast jetzt den, in Anführungsstrichen, ganzen Mist bei dir drauf und du musst jetzt damit umgehen lernen. Kriegt man das hin?
Ja, definitiv.
Wie?
Sonst könnten wir unsere Arbeit gar nicht machen.
Ich habe schon gerade gedacht, eigentlich sind die Menschen, die hochsensibel sind, prädestiniert dafür, Therapeuten oder Trainer oder sowas zu sein. Aber wenn ich das höre, dann ist ja das Ergebnis dann für den selbst ein Fiasko. Oder man muss wirklich wahnsinnig lernen, das irgendwie abzulegen oder abzustreifen. Wie macht ihr sowas?
Also das ist natürlich unterschiedlich und da hat ja jeder individuelle Techniken und auch was mein Bruder eben erwähnt hatte, früher konnte ich das auch nicht. Also ich dachte, auch jeder Mensch kann das so den anderen wahrnehmen, wie ich zum Beispiel auch wahrnehmen kann, dass ich dann immer wieder auf Gegenteil sozusagen gestoßen bin und auch lernen durfte, wirklich mich abzugrenzen. Wir arbeiten ja auch im Coaching-Bereich und Beratung-Bereich und wir kriegen ja tagtäglich Geschichten, sowohl per E-Mail oder auch erzählt oder in Workshops, die wir anbieten. Und da heißt es, sich abzugrenzen. Und da ist erstmal wichtig, selbst die eigene Hochsensibilität kennenzulernen. Ja, wie bist du? Welche Art? Weil es gibt auch verschiedene Arten der Hochsensibilität. Zum Beispiel, es gibt 30% Extrovertierte und 70% Introvertierte. Und da drunter gibt's nochmal diejenigen, die abenteuerlustig sind oder diejenigen, die etwas eher ängstlicher sind und ja, keine Veränderung und nur kein Abenteuer. Oder dann gibt's sogar diese Scanner-Persönlichkeit, die sich für alles interessieren, für jedes Thema und noch ein Thema und ein anderes Thema. Und natürlich auch, wie ist deine Vergangenheit, wie wurde da als Kind, als Jugendlicher deine Sensibilität wahrgenommen? Wurde es ernst genommen oder eher nicht? Und dann ab einem gewissen Alter, wenn du natürlich volljährig bist, bist du ja selbstverantwortlich für dich. Du musst so gucken, wie gehe ich selber damit um? Und das sagen wir auch immer wieder, in die Eigenverantwortung zu gehen. Schauen, welche Menschen tun dir gut? Wo sind deine Kraftorte? Wo kannst du Energie wieder dir holen? Welche Menschen sind wichtig zu meiden? Was mein Bruder auch eben genannt hat. Viele Menschen riechen hochsensibel und nutzen sie einfach aus. Da haben wir ganz viele im Coaching, die dann total verzweifelt jahrelang in einer toxischen Beziehung sind und es jetzt geschafft haben, rauszukommen. Ja? Und da auch wirklich zu schauen, was tut mir gut? Und aufzuhören zu idealisieren. Hochsensible idealisieren gerne Menschen. Ja, der ist gerade so zu mir, weil der hat gerade so viel Stress. Mhm. Ja? Oder entschuldigen sogar das Verhalten des anderen. Und da heißt es wirklich zu reflektieren und zu schauen, was tut der Mensch, damit es mir auch gut geht. Also das ist ja egal, welche Art von Beziehung wir eingehen, es ist ja immer ein Geben und ein Nehmen. Und Hochsensible geben so gerne. Sie wollen ja immer Harmonie, dass es ja immer so harmonisch ist. Und sei es eine kleine Disharmonie in der Klasse zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Schulklasse nehmen, wie viele Schüler sind im Moment? 20, 30? Und da ist vielleicht 2 hochsensible Kinder und sie spüren schon Disharmonien. Obwohl da vielleicht Stille ist in dem Raum, dann merken sie schon Disharmonien. Und das versuchen sie unbewusst auszugleichen oder an Familienfeiern, ja, spüren sie auch, wer darf nicht neben wem sitzen. Und es kann sein, dass sie nach 20 Minuten so erschöpft sind. Und für die anderen Familienmitglieder ist es, oh, das war ja ein schönes Kaffeekuchentreffen. War ja wunderbar, die Torte war lecker, der Kaffee hat geschmeckt. Und der Hochsensible, der ist fertig. Der braucht erstmal 2 Tage, um wieder klar denken zu können. Oder manchmal geht es auch schneller, wenn er gelernt hat, damit umzugehen.
Der hat das Gefühl, der war bei der falschen Feier.
Oder so, ja. Oder auch als Hochsensibler zu akzeptieren, es gibt Menschen, die möchten das nicht. Und dann darf ich eine Entscheidung treffen, mit welchen Menschen möchte ich zu tun haben und wie viel Zeit möchte ich investieren.
Welchen Punkt ich zum Beispiel zur Abgrenzung spannend finde, man kann das zum Beispiel auch gut bei den Kindern beobachten, wie sich die Kinder abgrenzen. Mhm. Das heißt, sie verlassen gern zum Beispiel den Raum. Sie suchen sich so einen Zufluchtsort. Ja, es kann das eigene Kinderzimmer sein, es kann dann vielleicht so ein Indianerzelt sein oder vielleicht haben sie sich da irgendwie eine Burg gebaut, wo sie dann reinkriechen. Mhm. Manche ziehen sich vielleicht eine Decke über den Kopf und kommen dann irgendwie dann zur Ruhe. Und wir Erwachsene, unser Leben ist schnelllebig. Arbeit, Haushalt, Kochen etc. Da bleibt wenig Zeit, sich auch Gedanken zu machen, wie ziehe ich mich zurück, wie komme ich zur Ruhe, wie entspanne ich mich. Und wenn ich mich zum Beispiel überreizt fühle, mache ich mir auch erstmal Gedanken, woher es kommt. Meistens sind das dann Sorgen oder vielleicht Probleme auf der Arbeit oder vielleicht hat man ein unschönes Gespräch gehabt. Was mir besonders hilft, wenn ich mir auch selber einrede, zum Beispiel, ich liege auf dem Bett, schließe meine Augen und meine innere Stimme, ich kann auch laut sprechen, dass alles gut ist, dass ich zufrieden bin, dass ich dankbar bin, dass ich mir keine Sorgen machen will, dass ich mir das in das Innere quasi einrede, also eine zweite Stimme, und mich dann selber beruhige. Nach 10 oder 15 Minuten merke ich, dass ich dann wieder so zur Ruhe komme. Und da gebe ich auch jedem, sage ich mal, so einen Tipp. Jeder soll für sich mal so ausprobieren, wie er zur Ruhe kommt. Manche sagen, ich mache einen Spaziergang. Die anderen sagen, ich backe vielleicht einen Kuchen. Die anderen sagen, ach, ich gehe in den Garten und gieße meine Blumen und so komme ich dann auch zur Ruhe. So, jeder muss quasi so seinen Schlüssel finden, wie er dann zur Ruhe kommt.
Ansätze davon benutze ich oder habe ich in der Schule gerne benutzt, wenn ich gemerkt habe, dass Schüler es ganz schwer hatten, was ihre Selbstwertgefühl betraf. Oder wenn sie zum Beispiel gesagt haben, ich kann kein Mathe, habe ich immer gesagt, nehmt ein Blatt Papier, schreibt in großen roten Buchstaben drauf, ich kann Mathe oder ich bin stolz auf mich. Ich habe bei mir am Schrank hängen, ich bin gesund. Lest es jeden Tag und die Kinder sagen auch, das hilft ihnen. Ich glaube, das ist so eine mentale Geschichte, dass man diese vorausschauende Prophezeiung, beziehungsweise, wie man so schön sagt, aus Emotionen werden Gedanken, aus Gedanken werden Worte, aus Worten Worte werden Taten. Das gilt aber wahrscheinlich doch für alle. Bloß, dass die hochsensiblen Menschen da noch sehr viel intensiver damit arbeiten müssen, weil sie eben so viel aufnehmen. Manch normal sensibler Typ, der hat die ganze Geschichte schon wieder vergessen und weggedrückt und ist erledigt. Also da war doch nichts. Ja. Nimm das nicht so ernst.
Genau. Das ist ein guter Punkt. Ich sag mal ehrlich, ich habe auch Fünfen geschrieben. Und das hat mich immer hart getroffen. Mhm. Ich weiß nicht.
Wobei in der Sowjetunion war eine 5 eine 1, ne?
Ja, genau. Aber mein Bruder war da ja nicht zur Schule.
Genau. Ach so, ja, stimmt.
Ich kenne das noch mit der 5, die beste Note, ja.
Genau.
Und das muss ich erstmal verarbeiten. Und da hatten wir andere Schüler, die dann vielleicht auch eine 5 hatten. Für die war es egal. Mhm. Also, mir doch egal. Mhm. Und das war denen auch tatsächlich egal. Und ich habe mir jedes Mal gewünscht, so ähnlich zu denken oder so ein ähnliches Gefühl zu haben. Ach, ist mir doch egal, war eine 5. Nächstes Mal wird es vielleicht besser. Aber das war halt nie so. Ja.
Christina, ging es dir auch so? Und gibt es vielleicht sogar Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen? Ihr tauscht euch ja wahrscheinlich aus, aber ihr seid natürlich auch zwei unterschiedliche Persönlichkeiten. Habt ihr das schon mal festgestellt, dass es bei Frauen anders funktioniert als bei Männern? Also ich denke schon, dass André mehr der introvertierte Typ ist und du bist mehr die extrovertierte, also 30-70. Aber wie funktioniert das? Also gibt es da so ganz prägnante Unterschiede oder Merkmale?
Ich kann ja nur von uns sprechen. Genau. Also bei mir ist so, ich bin sehr geräuschempfindlich. Also ich höre alles. Also ich höre wirklich Sachen, wo die anderen sagen, was, das hörst du? Das höre ich gar nicht. Das heißt, wenn wir irgendwo eingeladen sind und ich weiß, da ist dann zum Beispiel Live-Musik oder wir gehen dann auf eine Veranstaltung, wo dann getanzt wird, dann habe ich immer Europax dabei. Weil ich genau weiß, okay, nach 5 Minuten muss ich sonst den Raum verlassen, weil für mich ist es dann Schmerzen. Also ich kann es, also die das auch haben, die wissen genau, was ich meine. Mhm. Bei meinem Bruder zum Beispiel ist das ganz anders. Ich habe ihn noch nie mit Oropax gesehen. Ich kann sogar direkt sozusagen neben der Box sitzen und ich mit meinen Oropax, so stört dich das nicht. Der so, nö.
Ich so, was denn?
Ja, genau, was meinst du denn? Also ich gehöre ja zu denjenigen, die gerne mittendrin sind. Mein Bruder ist ein sehr, sehr guter Beobachter. Er hat das dann sozusagen alles im Blick und ich bin dann diejenigen, die dann mittendrin ist. Was uns einfach auffällt, dass wir in Einzelcoachings eher Männer haben, die dann auch froh sind, dass sie endlich mal darüber sprechen dürfen, dass sie auch mal empathisch sind, dass sie auch mal weinen dürfen, dass sie auch mal nicht so stark sein. Aber ich finde auch mittlerweile, dieser Mythos Sensibilität ist was Schwaches. Also das können wir wirklich auflösen, denn Sensibilität hat auch eine gewisse Stärke. Du kannst es ja dann auch für dich nutzen. Wenn du so viel wahrnehmen kannst, hast du ein ganz anderes Auge für Detail, zum Beispiel, was sich stimmig anfühlt und was nicht. Zum Beispiel, wenn du ein Restaurant betrittst, dann spürst du ja auch schon, ob die Deko übereinstimmt mit den Tischdecken, ob die Blumen echt sind, wie ist denn der Kellner, wie ist der Koch, hat er mit Liebe gekocht? Und das kannst du dann ja auch für dich, für deine Familie entsprechend auch einsetzen, unabhängig davon, ob du jetzt ein Mann bist oder eine Frau. Du hast dann einfach eine ganz andere Aufmerksamkeit. Du weißt so Details, wer mag was, wer hat welche Vorlieben. Und das ist ja auch, was die anderen dann schätzen.
Ich habe das mal rausgesucht. Herausfordernd, es ist für viele, wahrscheinlich vor allen Dingen für so Personen, die mit dem Hören zu tun haben oder die hochsensibel sind im Zusammenhang mit dem Hören, Schwierigkeiten in der Umgebung in Großraumbüros oder bei vollen Innenstädten, dass man da das Weite sucht und sagt, es geht nicht. Ja, ich kann mich an mich erinnern, aber das war nur, als ich schwanger war mit meinem zweiten Kind, waren wir mal tanzen. Das war so, dass ich nach 5, 6 Minuten, ich tanze wahnsinnig gerne und ich liebe Musik auch und ich hatte eigentlich nie ein Problem mit lauter Musik, aber in dem Moment hatte ich dann das Gefühl, die Musik geht in das Innere meines Körpers und mein Kind fängt an mitzutanzen und dann habe ich gesagt, ich muss hier raus, ich muss hier raus, das geht gar nicht. Aber das war nur damals einmal so. Ansonsten kann ich mich, sagen wir mal so, ich habe jetzt auch schon so Schwierigkeiten mit dem Hören und mein HNO-Arzt meinte schon, ein paar Härchen in dem mittleren Hörbereich sind weg. Die kommen auch nie wieder. Da höre ich
Also
wirklich schwer.
ich hatte neulich auch einen Hörtest gemacht und dann meinte der Hörakustiker, also so gutes Hören habe ich sehr, sehr selten.
Ich wollte noch mal auf die Stärken zurückkommen. Sind vor allen Dingen eine hohe Empathie, eine starke Kreativität und die Detailgenauigkeit, die du gerade auch erläutert hast. Im Umgang aber ist es sehr, sehr wesentlich. Darauf muss ich noch mal verweisen, denn manchmal erinnert mich so ein bisschen das an die ADHS-Kinder oder an die Autisten auch, mit denen ich gearbeitet habe. Wesentlich sind im Umgang die Abgrenzung, die bewussten Pausen und die Rückzugsmöglichkeiten und das Erlernen von Entspannungstechniken. Das können Autisten ganz, ganz schwer oder das können ADHSler schwer. Die können damit ganz schwer umgehen und die müssen das wirklich von außen beigebracht bekommen. Aber hochsensible Menschen kommen da auch selber drauf und die versuchen dann eben auch sich zu reinigen oder auch sich dann wirklich aus diesem Energiefeld herauszubringen. Und das sind dann auch die Unterschiede, wie hochsensible agieren, weil die schaffen das. Ich habe dann ein Kind mal gesehen, das setzte sich dann einfach nach hinten hin, machte die Augen zu, so eine halbe Umstellung. Und dann habe ich gefragt, was machst denn du jetzt gerade? Ich muss mich erstmal beruhigen. Aber das kriege ich hin. Machen Sie ruhig weiter. Ich dachte, okay. Bitte, gute Sache, super, macht das. Die Herausforderungen, so wie ihr das jetzt beschrieben habt, sind enorm. Und ihr arbeitet jetzt auch noch mit Personen, mit Persönlichkeiten, die diese Herausforderungen noch nicht so meistern wie ihr. Ihr habt sogar ein Buch geschrieben. Wie funktioniert dieses Arbeiten? Wie macht ihr das?
Schwierig.
Unterschiedlich beantwortet.
Ja, weil wir haben auch festgestellt, dass Hochsensibilität nun nicht nur das Feinfühlige ist, sondern manchmal auch zu perfektionistisch. Das heißt, dass also ich besonders mich oft im Kreis drehe und meine Arbeit, die ich quasi gemacht habe, dann ungern abgebe, weil ich dann immer denke, dass es nicht gut genug ist. Bleibt dann die Arbeit liegen und dann ladet sie dann in der Schublade und man hadert immer sehr stark mit sich, man möchte auch keine Kritik abbekommen und man weiß, das ist nicht perfekt und man gibt es nicht ab. Und das hatten wir quasi mit unserem Buch gehabt. Meine Schwester hatte ihre Gedanken, ich hatte meine Gedanken. Manchmal kam er nicht auf einen Nenner, weil ich sagte, nee, ich fühle mich nicht so, wie du dich fühlst und umgekehrt genauso. Und als wir das Buch geschrieben haben, da habe ich gesagt, ja, so können wir das auf keinen Fall abgeben, weil wenn die Menschen das lesen, die können dann gar nicht unterscheiden, bin ich das jetzt oder ist das meine Schwester? Mhm. Und wir haben uns mit diesem Buch am Ende, wo es eigentlich schon fertig war, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre noch im Kreis gedreht, bis wir uns dann einig wurden. Und selbst bei der Abgabe sagten wir, nein, stopp, da muss noch was geändert werden, weil es kann ja ein Arbeitskollege kaufen. Und ich bin dann so gläsern in diesem Buch, das darf er nicht erfahren. Ja, und dann fingen wir dann wieder umzuschreiben. Und am Ende war es immer noch nicht so perfekt, bis wir es dann irgendwann doch abgegeben haben. Und dann lag man da erstmal so ein bisschen mit Bauchschmerzen. Und dann kamen dann Ideen, ach, ich hätte noch dies oder jenes machen können. Und das haben halt auch viele Hochsensible, die sich dann so im Kreis drehen.
Aber jetzt dürft ihr mal den Titel eures Buches verraten.
Also unser Buch heißt Hochsensibilität ist eine Gabe. Bei uns haben wir das mittlerweile entdeckt, dass es einfach eine Gabe ist. Und was mein Bruder eben angesprochen hat, dieses Perfektionismus und sich nicht trauen. Ich mache es einfach, weil ich genau weiß, es wird nie perfekt sein. Egal, was du tust, und es wird immer Menschen geben, die es einfach besser machen oder anders machen. Wir erreichen einfach die Menschen, die von uns erreicht werden möchten. Du kannst nicht jedem Menschen gefallen und das ist okay. Und wenn du Herzen berühren willst, sei einfach so, wie du bist, weil dann berührst du auch wirklich Menschen mit deiner Geschichte. Wir haben ja auch Lesungen, wo mittlerweile über 100 Menschen dann sitzen und wir natürlich sehr viel wahrnehmen, schon bevor wir da reingehen. Ich kenne das noch vom Tanzen. Ich habe sehr viel getanzt, früher Formationen. Da weiß ich auch noch, wir standen dann schon fertig in der Umkleide, bis wir dann sozusagen aufgerufen wurden vom Trainer. Da waren natürlich diese ganzen Adrenalin und alles. Wichtig ist einfach, dieses Perfektionismus nach und nach loszulassen, weil egal, was du tust, es wird nie perfekt sein. Selbst wenn wir jetzt ab und zu vorlesen aus unseren Büchern und dann zusammensitzen im Auto und reflektieren. Ach, vielleicht hätten wir es doch irgendwie anders ergänzen. Und wir sind ja jetzt gerade dabei, an unserem zweiten Buch zu schreiben.
Okay.
Und da kannst du dir, Ria, vorstellen, ist es so ähnlich, ja?
Aber ihr habt ja das erste Kind schon mal geboren. Das zweite Kind wird dann, das wird dann immer einfacher, genau. Das ist richtig.
Ach so, das ist ja dann beruhigend.
Du hast einiges schon angesprochen, Christina. Aber vielleicht könnt ihr beide für meine Zuhörer zwei oder drei, ja, kleine Tricks verraten, wie jemand, der das Gefühl hat, dass er mit ähnlichen Herausforderungen zu tun hat, was kann er machen? In kleinen oder auch in schwierigen Situationen, in der Schule oder auch in einem Großraumbüro. Was ist da machbar für den ersten Moment?
Also als allererstes ist es anzunehmen, dass du hochsensibel bist. Die Einstellung zu verändern, weil wenn du die Einstellung hast, das ist ein Fluch, das ist also wirklich negativ behaftet, wenn du so durch die Weltgeschichte läufst, dann bekommst du das auch. Hat mir ja vorhin ja auch schon, Ria, da hattest du ja auch das so schön beschrieben mit Emotionen und Gedanken und deine Entscheidung und dein Tun, also es anzunehmen und dann dich kennenzulernen, was macht dich aus? Hochsensibilität ist ein Teil deiner Persönlichkeit. Du hast noch so viele Sachen in dir drin. Entdecke sie, weil wir sind ganz oft im Außen. Was denken die anderen? Ich muss ja so sein wie die anderen. Und ich finde gerade heutzutage mit Social Media, es heißt zwar Social Media, was ich auch immer empfehle, nimm dir Social Media freie Zeit. Tu dein Handy wirklich auf nur, dass du angerufen werden kannst, mach den Ton an. Was du dir anschaust, was du anhörst, das ist mentale Nahrung, mit dem dann dein Körper und deine Psyche arbeitet. Das ist zum Beispiel ganz wichtig, die Einstellung. Bist du in der Opferrolle oder bist du Schöpfer deines Lebens? Dann auf jeden Fall Reize steuern, ja, mit Handykonsum zum Beispiel, gerade bei Jugendlichen. Sehe ich ja auch ganz viel, wenn ich dann in Schulen bin. Da geht es ja auch um das Thema Selbstbewusstsein oder Social-Media-Konsum. Und dann fragen wir immer, ja, wie viele Stunden verbringt ihr denn? Und manche sagen bis zu 12 Stunden am Tag. Und da wirklich es zu minimieren und sei es eine Stunde weniger wie sonst, das ist schon mal ein Fortschritt. Was auch wichtig ist, dass du deine Stärken kennenlernst. Zum Beispiel, vielleicht gehörst du zu den Kreativen, der vielleicht gerne malt oder Gedichte schreibt oder zeichnet oder Musik komponiert. Also schau einfach, was ist deine Stärke. Wir kennen es ja noch aus der Schulzeit, da habe ich immer so ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel ein Diktat schreiben mit 1000 Wörtern und wir haben vielleicht nur 7 Fehler, dann ist rot unterstrichen von der Lehrerin 7 Fehler. Es wird aber nie dazu geschrieben, 993 Wörter richtig. Mhm. Selbst wenn wir 0 Fehler gemacht haben bei dem Diktat, steht rot, dick und fett 0 Fehler. Es steht niemals 1000 Wörter richtig. Und genau. So sind wir in der Weltgeschichte unterwegs. Das habe ich falsch gemacht, das habe ich auch falsch gemacht und das auch und das auch und das auch. Anstatt zu schauen, wo sind meine Stärken? Und aufhören, dich mit anderen zu vergleichen, weil Social Media liefert ja im Moment so ganz tolle Vergleiche. Jeder hat ja ein ganz tolles, exklusives Leben. Da ist Friede, Freude, Eierkuchen. Da wieder in die Realität zu gehen und vielleicht einfach mal, wirklich mal vielleicht ins Schwimmbad zu gehen und da siehst du ja reelle Menschen oder in die Stadt zu gehen, zu schauen, wo sind meine Orte in der realen Welt, wo ich Kraft tanken kann.
André, 3 Tipps für introvertierte Hochsensible. Kurz und schmerzlos.
Kurz und schmerzlos. Mutig sein. Erkennen, das, was einen bedrückt. Ich sage zum Beispiel auch gerne, nimm dir ein Blatt Papier und schreib dir auf, was dir Angst macht. Wovor hast du Sorgen? Wo sind deine Probleme? Dass man das erstmal so vor den Augen hat. Manchmal überschwappt das ein und man weiß gar nicht, wo das Problem ist. Dass man einfach so sich in Ruhe mal hinsetzt, stichpunktartig aufschreibt, was mir Probleme bereitet. Und sich dann überlegt, ist das tatsächlich ein Problem und ist dieses Problem lösbar? Kann ich das Problem angehen? Wie löse ich das Problem? Oder wer kann mir dabei helfen, dieses Problem zu lösen? Weil ich weiß, dass Kinder oder Jugendliche im gewissen Alter noch gar nicht so reflektieren wie Erwachsene. Die sehen das Problem, oh mein Gott, das überschlägt einen, man ist voller Emotionen, voller Adrenalin. Da hat man nicht den Gedanken, ich komme jetzt nach Hause, ich reflektiere mich mal, wie löse ich das Problem, sondern man verfällt vielleicht so in Tränen, mit Bauchschmerzen, Kummer, schlaflose Nächte, dass man sich das einfach mal so runterschreibt. Und dann erkennt man auch oft das Problem, was man als Problem sieht, dass es vielleicht gar nicht ein Problem ist oder dass man das Problem relativ gut lösen kann, indem man vielleicht auf die Person dann zugeht. Da gehört natürlich auch Mut. Und wenn man sich einmal getraut hat, wird es beim zweiten Mal natürlich auch schwierig und dann wird es halt immer einfacher. Aber das mit sich so auseinandersetzen, das finde ich halt enorm wichtig. Als Kind habe ich das auch nicht gemacht. Aber heute, wenn ich damals noch so mit Jugendlichen zusammengearbeitet habe, dann sind mir dann immer die Probleme durchgegangen. Und dann hieß es dann immer so, ja, wenn ich mit dir die Probleme durchgehe, irgendwie erkenne ich da gar kein Problem. Ja? Mhm. Aber trotzdem hat es dann mich immer so gepackt und gefangen und ich hatte irgendwie Atemprobleme, Luftnot. Aber wenn ich das mal so anpacke und das einfach mal so betrachte, objektiv, dann ist es doch total lösbar. Und ich bin davon überzeugt, wenn man seine Ängste und Probleme aufschreibt und sie dann durchgeht, dass man definitiv Lösungen findet.
Ich finde das total schön, so wie du das gerade gesagt hast, weil mein Podcast heißt ja Mutmachgeschichten und ich bin so glücklich, dass ich euch und dass ich mit euch zusammen hier über dieses Thema sprechen konnte und dass ich mit euch gemeinsam Mut machen kann, das, was man selbst ist, anzunehmen. Ich habe mit der Mimose begonnen und möchte jetzt am Ende auch die Brücke zur Mimose schlagen. Die Mimose hat ganz besondere Eigenschaften. Und sie ist ein wichtiger Bestandteil ihres Ökosystems, denn sie verbessert die Bodeneigenschaften. Sie schützt den Boden durch ihren bodendeckenden Wuchs und schützt vor Bodenerosion. Und sie unterstützt durch ihre stickstoffhaltigen Wurzelknollen, mit deren Hilfe sie sich auch zusammenziehen kann, andere Pflanzen mit Nährstoffen. Und genauso ist es mit hochsensiblen, hochsensitiven Menschen. Ihre Aufgeschlossenheit, ihre Geselligkeit, ihre Rücksichtnahme und ihre Kooperation macht es erst möglich, dass ein Team vorankommt und lässt die Leistungen aller noch perfekter werden. Und dafür danke ich euch ganz herzlich.
Ja, also wir bedanken uns auch recht herzlich und uns steht das auch sehr nah, dass Menschen, denen es so ähnlich geht wie uns, dass sie dann einfach zur Ruhe kommen, zu ihrer Kraft kommen, zu ihrer Gabe kommen und erkennen, wie wertvoll sie sind Und dass Hochsensibilität nicht nur eine Bürde ist, sondern dass es eine Gabe ist und dass man sich dann mehr mit der Gabe beschäftigt und die Bürde, sage ich mal, beiseite schiebt.
Vielen Dank, liebe Ria, dass wir bei deinem Mutmach-Podcast dabei sein durften und freuen uns, dass wir deinen Zuhörern etwas Mut schenken dürfen auf dem Weg.
Und ich wünsche euch und natürlich auch mir weiterhin, dass wir ganz, ganz vielen helfen können, auf unsere Art und Weise mit unseren besonderen Fähigkeiten, die ihr habt und die auch ich habe. Und drücke allen da draußen die Daumen. Wenn ihr was braucht, meldet euch einfach bei uns. Hier ist Rino, die Mutmacherin.